Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber dieses Podcasts, in dem sich Wein und Leben miteinander begegnen. Heute aus dem Wein-Podcast wird ein Genussreich-Podcast. Mein Gast kommt aus der Welt des Bieres, ich aus der Welt des Weins und trotzdem verbinden uns genau beide das gleiche Thema, nämlich Genuss. Nicht als Gegner, sondern als Mitstreiter, die Personen wieder dafür sensibilisieren wollen. Ich begrüße hiermit Michael Steinbusch, Biersommelier, Life-Coach und Buchautor. Schön, dass du da bist, Michael.
Hallo Rudolf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich bin gespannt, was du dir hast für Fragen einfallen lassen.
Danke dir. In deinem LinkedIn-Profil steht Genuss als Lebensphilosophie. Wenn du heute auf deinen Alltag schaust, glaubst du, wir genießen noch oder konsumieren wir hauptsächlich?
Ich glaube, wir konsumieren. Ja. Deswegen habe ich ja mein Ding, dieses Genusscoaching entwickelt, wo sich halt diese Verbindung aus Sommelier-Erfahrung und Life-Coaching verbindet. Und darum geht es ja auch in meinem Buch. Wir haben verlernt zu genießen. Genuss ist zu einer Belohnung am Ende des Tages geworden, hat auch eine Geschichte. Und trotzdem dürfen wir wieder mal uns zurückholen in den gegenwärtigen Moment. Und ja, es ist einfach die Zeit, die aus dem Genuss so einen Konsum gemacht hat. Wir konsumieren Wissen, ohne es wirklich anzuwenden. Wir konsumieren Essen und Getränke. Wir konsumieren die Natur, indem wir einfach nur durchlaufen, einen Podcast hören und vielleicht nur eine E-Mail beantworten. Wir sind nicht mehr bei uns und wir sind auch nicht mehr im Moment. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Ansatz, dass wir da einfach wieder zu uns zurückkommen. Entschuldigung.
Du sprichst viel vom Genuss, auch im erweiternden Sinn. Wann wird aus einem Moment für dich wirklich bewusster Genuss?
Ja, gute Frage. Genießen tue ich dann, wenn ich mich ganz auf eine Sache einlasse. Ja, und dabei spielt es ja gar keine Rolle, was ich genieße. Ja, aber der Genuss ist ja irgendwie so in die Ecke gerutscht, Essen und Trinken. Aber ich kann ja auch meinen Spaziergang genießen, ich kann dieses Gespräch genießen,
Buch
alles Mögliche kann
lesen,
ich genießen.
was auch
Buch
immer.
lesen, genau. Wichtig dabei ist einfach nur, dass wir uns auf eine Sache einlassen. Und das machen wir ja heutzutage nicht. Wir machen ja meistens zwei, drei Sachen gleichzeitig. Aber nehmen wir mal einfach so das Frühstück, wo wir eine Zeitung haben und einen Kaffee. Und die Leute sagen immer, ich genieße dies. Okay. Verstehe ich. Und trotzdem kannst du in dem Moment nicht beides gleichzeitig genießen. Entweder liest du die Zeitung und bist da und der Kaffee läuft nebenbei. Oder aber du genießt den Kaffee bewusst und die Zeitung spielt in dem Moment keine Rolle. Also diese Idee von diesem Multitasking, die funktioniert halt einfach nicht. Das können wir Menschen gar nicht. Wir können immer nur eine Sache. Und wenn wir uns mit vielen Sachen gleichzeitig beschäftigen, dann kommen wir nicht in diesen Moment des Genusses. Weil wenn du jetzt einfach mal reflektierst und mal drüber nachdenkst, wenn du genießt, dann kommst du doch in so einen Zustand, wo du etwas wertschätzt, wo du dies respektierst, wo du vielleicht auch demütig und dankbar wirst. Und daraus entsteht dieses Gefühl von, ich liebe es, die Liebe. Und mein Gedanke ist halt einfach, wenn wir alle mehr genießen würden, diesem Zustand kämen, wären wir viel zufriedener mit dem Leben. Wir werden viel ruhiger in uns und wir würden die Welt mit viel mehr Respekt begegnen. Und das ist so der Ansatz meines Genusscoachings letztendlich.
Machen wir mal ein kurzes Alltagsbeispiel. Wann hast du zuletzt wirklich bewusst erlebt, das ist gerade Genuss. Was ist da gerade konkret passiert?
Wenn ich jetzt, ich gehe mehrmals in der Woche, mache ich einen großen Spaziergang durch die Natur, in den Wald, habe im Wald meinen Sitzplatz und wenn ich da zum Beispiel hinkomme, dann genieße ich, höre die Vögel stimmen, höre den Rauschen der Blätter zu und schließe vielleicht auch die Augen und genieße einfach den Moment, einfach da sein zum Beispiel. Ja, oder morgens der Kaffee, die Tasse fühlen, wie warm sie ist, einfach mal dran riechen. Und für mich ist jetzt ein Kaffee nicht, um wach zu werden. Also, dass ich halt jetzt den Koffeinkick brauche, mich interessiert das gar nicht. Also, für mich ist einfach der Geschmack vom Kaffee so der Start in den Tag. Genau, das ist so, wo ich sage, genießen oder sich bewusst hinsetzen und ein Buch lesen, und wenn man merkt, dass man nicht folgen kann, dass man nicht einfach drin verharrt, sondern einfach sagt, okay, funktioniert gerade nicht, ich lege es auf Seite, weil die Gedanken halt immer wieder abschweifen. Auch ehrlich sein zu sich selber ist Genuss.
Ich beobachte oft Menschen bei meiner Tätigkeit, wenn ich Promotion-Aktionen habe beim Einkaufen. Die Einkaufswegen sind stets voll oder überwiegend voll mit TK-Pizzen, Energy-Drinks und Chips-Tüten. Und da habe ich öfters das Gefühl, viele nehmen gar nicht mehr wirklich wahr, was sie zu sich nehmen. Wie erlebst du das?
Ähnlich. Ich bin auch derjenige, der immer einkaufen geht. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was man so alles auf so einem Einkaufsband legen kann. Und was man für Summen bezahlen kann. Die haben jetzt nicht unbedingt mehr eingekauft als ich. Ich kaufe bewusster ein, wo alle Leute mal sagen, Bio ist teuer. Meine Rechnung ist am Ende des Tages günstiger als diese ganzen hochverarbeiteten Produkte, ich sage jetzt be bewusst nicht Lebensmittel, weil Lebensmittel ist für mich schon was anderes. Da steckt auch im Wort schon drin. Das sind halt, ja, ist halt wirklich bequem. Ja? Das ist ja auch das große Ding der heutigen Zeit. Alles muss bequem sein. Man sieht nicht einfach den Spaß und die Freude am Zubereiten, sondern es ist halt einfach. Backofen auf, Tiefkühlpizza rein. Und sich dann wundern, dass es einem nicht gut geht, ne?
Sehr gute Antwort. Mir fällt auf, also dadurch, dass ich ja von der Weinschiene komme, ist es die Nase natürlich und der Geschmack natürlich ja, eine wichtige Funktion. Und ich erkläre den Leuten öfter wieder, geht doch mal zum Einkaufen oder zum Markt. Und riecht mal ganz bewusst, wie riecht eine Erdbeere, wie riecht eine Tomate, eine Himbeere etc. Und ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, wie frische Erdbeeren oder Paprika wirklich riechen. Und das ist genau der Punkt, wo der Genuss verloren geht. Auch Jahreszeiten, saisonale Produkte wie jetzt zum Beispiel Spargel etc. Ja? Und nicht Erdbeeren im Dezember. Also, dass man den Einkauf auch daraufhin ausrichtet. Siehst du das ähnlich?
Ja, schon. Wir sind bei den Fernsinnen gelandet, ja, sehen und hören und haben die Nahsinne so ein bisschen aus dem Auge verloren, wie das Fühlen und vor allen Dingen das Riechen. Den Menschen ist gar nicht bewusst, wie wichtig Riechen ist. Der Geruchssinn gilt als Tor zur Seele. Und die Wissenschaft arbeitet da gerade dran, um festzustellen, wie wichtig unser Geruchssinn ist. Ja, wenn du jetzt, du bist ja auch aus der Sommelier-Schiene, dann weißt du es ja auch. Man kann nur das riechen, was man kennt. Also riechen ist ja wie Memory spielen. Wenn ich dir von Banane erzähle und sage, das riecht nach Banane und du hast noch nie an einer Banane gerochen, kannst du eine Banane nicht riechen. Du kannst aber wenn du jetzt irgendwo hinkommst, Erinnerungen wecken. Angenommen, du bist als Kind mal irgendwo in Lavendelfeld gelandet und hast das jahrelang nicht gerochen und du kommst nach 40 Jahren wieder in so ein Lavendelfeld und du riechst den Lavendel, dann hast du sofort die Erinnerung an deine Kindheit zurück. Ja? Das geht natürlich auch im negativen Sinne. Aber riechen ist halt essentiell. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, ich kann den nicht riechen, weil auch unbewusst unser Riechorgan funktioniert. Das heißt, Körpergerüche, entweder stoßen wir uns ab oder wir ziehen uns an. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel früher Mediziner am Körpergeruch erkannt haben, was der Mensch für eine Krankheit hatte. Und genau da arbeiten gerade Wissenschaftler dran, dies als Früherkennungssystem irgendwie zu erschaffen. Ja, weil ein Krebskranker anders riecht wie ein Parkinson-Kranker zum Beispiel.
Ja, Hunde wären doch mittlerweile sogar dafür eingesetzt,
Genau.
weil die ja noch intensivere Riechkapazität haben wie wir Menschen, ja. Ich glaube, dass das auch ein interessanter Weg ist, den man weiterverfolgen sollte. Aber was du über Genuss gesagt hast, da fallen mir gleich zwei Begriffe ein. Das eine ist Sinnlichkeit und das andere ist Bewusstsein. Und ich weiß zum Beispiel, du nimmst dir bewusst Zeit, zum Beispiel fürs Brotbacken. Das ist ja auch eine Form von Sinnlichkeit, wenn man den Teig knetet, etc. Was verändert sich da im Erleben, wenn Dinge wieder Zeit brauchen dürfen?
Gute Frage. Also ich benutze auch eine Knetmaschine, also die Küchenmaschine. Ich mache es nicht wirklich von Hand erwischt. Nein, aber wenn ich zum Beispiel jetzt hier ein Hobbybrauen mache und mein Bier braue, ich habe keine Automaten. Also da arbeite ich mit einem Einkocher. Das höchste Hightech-Ding ist ein Rührwerk und eine temperaturgesteuerte Steckdose zum Beispiel. Also da lasse ich mir schon bewusst Zeit. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war nochmal die Frage?
Dass
Ach so, Sinnlichkeit
die
und
Dinge,
Bewusstsein.
die das erleben, wenn Dinge wieder Zeit brauchen dürfen. Wir leben ja in einer Umgebung, wo alles nur noch schnell, schnell ist. Wir lesen auch nicht mehr, wir scannen nur noch. Bei Instagram haben wir eine Aufmerksamkeitsqualität oder Spanne von 0,8 Sekunden. Und die Frage ging dahin, wie ist es, wie fühlt sich's an, wenn wieder Dinge eine Zeit haben dürfen?
Also für mich fühlt sich das gut an. Und ich mache oder ich erzähle das immer so. Wir sind ja oft in der Situation, dass wir sagen, die Menschen waren früher dumm. Ja?
Naja, naja.
Dumm in Bezug auf, ist nicht wissenschaftlich zu erklären. Ich stehe mittlerweile auf dem Standpunkt, ich muss nicht für alles eine wissenschaftliche Erklärung haben. Weil das nimmt ja auch den Zauber irgendwie raus. Ja. So diese Magie hinter dem Ganzen. Die Menschen waren früher geduldig und neugierig und haben so die Sachen entdeckt. Heute ist alles irgendwie erklärbar und man muss es nicht mehr und das geht ja so viel einfacher und. Und das entmenschlicht in meinen Augen auch ein Stück weit. Weil wenn ich hingehe und mir die Zeit nehme für etwas, dann bekomme ich etwas ganz Wertvolles zurück, nämlich Zufriedenheit. Weil ich habe etwas selbst geschaffen. Ich habe selber mir eine Marmelade zubereitet oder ein Brot gebacken oder einen Kuchen oder was auch immer. Es gibt dieses Zufriedenheitsgefühl. Und wenn ich es weitergebe und sag, probier mal, habe ich selber gemacht. Und dann sagt noch jemand, das ist aber wirklich lecker. Das ist so ein Geschenk. Das ist doch ein absolutes Geschenk.
Wir haben ja vorher mal beim Einstieg vom Genuss gesprochen und du hast schon ein bisschen was erklärt mit dem Spaziergang, mit dem Buchlesen etc. Einfach für sich sein. Und in dem Sinne ist auch meine Frage dann, was macht für dich diese Form von Alleingenuss aus im Vergleich, wenn man einen Genuss mit anderen Menschen teilt?
Okay, das ist auch so ein Thema der Zeit, Alleinsein und Einsamkeit.
Ja, das ist aber ein Unterschied.
Das ist
Entschuldige,
ein
dass ich
Unterschied,
dir
auf
da
jeden
ins
Fall.
Wort falle. Also, ich bin zum Beispiel, kann gut alleine sein, ohne einsam zu sein.
Richtig, richtig,
Das
ja.
ist, ich möchte die beiden Begriffe nicht miteinander gleichsetzen wollen.
Nee, nee, das wollte ich auch gerade herausstellen. Das ist, da bin ich absolut bei dir. Das ist so. Jetzt habe ich aber den Faden wieder verloren.
Macht nichts. Was macht für dich die Form vom Alleingenuss
So.
besonders?
Es ist, ich glaube, das kann lässt sich gar nicht vergleichen. Weil die Zeit, wenn ich alleine genieße, eine ganz andere ist als mit Menschen. Ja, mit vielen Menschen ist der Genuss verschoben, finde ich. Da liegt dann mehr der Genuss für mich jetzt auf jeden Fall im Austausch. Und weniger jetzt auf Bier, Wein, Essen oder was weiß ich, sondern dann genieße ich das Gespräch und das Rumphilosophieren über das, was man vielleicht gerade trinkt oder wie auch immer. Während wenn ich alleine bin und mir ein schönes Bier aufmache, ich mich mit dem Bier beschäftige und ich die Verbindung vom Bier und mir genieße.
Ich habe in letzter Zeit mehrmals eine Beobachtung gemacht, die ich dir gerne mitteilen möchte. In Restaurants sehe ich immer wieder öfter das Bild, dass an einem Tisch ein Paar sitzt, die sich gegenüber sitzen und vor ihrem Essen in der einen Hand die Gabel, in der anderen Hand das Smartphone. Was geht da aus deiner Sicht verloren, wenn Genuss nicht mehr gemeinsam erlebt werden kann?
Da stellt sich für mich eine ganz andere Frage. Hat man sich nichts mehr zu erzählen?
Ja, vielleicht geht es schriftlich. Ich weiß es auch nicht. Ich lese natürlich dann nicht die Kommunikation. Mir geht es eigentlich bloß die Aufmerksamkeit des anderen. Eigentlich könnte jeder von den beiden Personen auch alleine hingehen.
Genau.
Und weil das Essen sollte ja was Verbindendes haben.
Richtig. Das geht absolut aus dem Genuss raus, weil die Definition von Genießer hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, weil wenn ich das sehe, dann sehe ich sofort Respektlosigkeit, keine Wertschätzung dem anderen gegenüber und ja, also das Konsum, da wird auch das Essen nicht bewusst wahrgenommen, gehe ich von aus. Also ich finde sowas,
Entfremdend ist es für mich.
Ja, ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm. Also ich sag mal, wenn ich aus Essen gehe, ist egal mit wem oder auch so am Tisch, finde ich es eigentlich unhöflich, wenn man nicht miteinander spricht, sondern immer nur irgendwie Smartphone rumdaddelt. Es kann immer mal eine wichtige Nachricht kommen, ist alles in Ordnung. Aber wenn sich das nur darauf bezieht, ist ja. Ist auch so ein Spiegel der Zeit, ne?
Ich bleibe noch ein bisschen bei diesem Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Genuss mit anderen Menschen fast wie ein Verstärker wirkt, als würde sich die Zeit anders anfühlen, wenn man sie teilt. Wie siehst du das?
Das ist der Zustand des Flow. Ne? Kommst in den Flow, wenn alles gut ist, wie es ist, dann hat die Zeit, ist die Zeit nicht mehr zu fassen. Da kommen dir 5 Minuten vor wie eine Stunde. Und das ist der absolut höchste Zustand, den du erreichen kannst. Ja, weil Zeit ist ja ein von Menschen gemachtes Konstrukt. Und der Flow ist halt so. Die höchste Form von vom Moment. Ja, wenn du, das merkst du auch in der Arbeit, wenn du dann da sitzt und machst und du bist da voll im Thema und du guckst auf einmal auf die Uhr, oh, wie 2 Stunden rum oder so, ist ein anderer Zustand, als wenn du irgendeine Arbeit hast, die überhaupt keinen Spaß macht. Du guckst alle 2 Minuten auf die Uhr und stellst fest, die Zeit vergeht nicht. Also ja, ich glaube, das ist ein guter Indikator für, dass du gerade genießt.
Danke dazu. War Genuss für dich in deinem Leben schon immer so präsent oder gab es da einen Punkt, wo du gemerkt hast, so wie bisher geht's nicht weiter?
Beides. Man kann ja das Leben immer nur rückwärts verstehen. Und als ich mit dem Ganzen angefangen habe, mit diesem Life-Coach-Ausbildung, dem Sommelier war ja schon da, habe ich dann überlegt, wie kriege ich das Ganze zusammen? Und dann irgendwie kam dann die Idee, ah ja, der Genuss verbindet beides. Und dann wurde mir bewusst, dass ich schon immer genossen habe. Also Schule hat mich nie interessiert. Ich habe lieber aus dem Fenster geguckt, die Natur beobachtet. Was der Lehrer da erzählt hat, das war sowieso nicht meine Welt. Wenn wir früher in Urlaub gefahren bin, ich hatte immer so ein Schlauchboot, ich war den ganzen Tag auf dem See unterwegs. Ich habe da rumgepaddelt, stundenlang, hab das einfach genossen. Und ja, zurückblickend finde ich so viele Momente, wo Genuss einfach immer präsent war und dann kamen halt die harten Zeiten, wo ich dann auch in die tiefen Depressionen gerutscht bin, weil ich nicht mehr mein Leben gelebt habe, sondern nur funktionieren musste. Und letztendlich hat man mich für meine Fähigkeiten eingestellt, aber man hat nicht darauf zurückgegriffen, das hat mich unzufrieden gemacht und so weiter. Habe ich dann die Reißleine gezogen und hab so für mich den Entschluss gefasst, ich möchte das jetzt weitergeben. Ob das jetzt in Form von irgendeinem Biertasting ist oder einem Braukurs oder eben dieses Genusscoaching. Auch wenn ich mit dem Bier unterwegs bin, wirst du von mir immer viel Infos kriegen über Genuss. Es geht gar nicht anders. Das ist so in mir drin, dass ich weniger auf diese sensorische Geschichte eingehe. Ich bin eher dann derjenige, der unterhält, der den Leuten Denkanstöße gibt, aber alles irgendwie so, dass es leicht bleibt und nicht irgendwie belehrend. Das ist so ganz wichtig für mich. Das ist so, was ich auch, das auch so in der Zeit so ist. Das heißt, du hast diese ganzen Leute, die immer belehren, ob es jetzt in der Ernährung ist, ob es mit dem Klima ist oder. Ich sehe das einfach anders. Wenn etwas Spaß macht, etwas Freude macht, wenn du die Leute mobilisieren kannst für irgendein Thema, dann macht man das freiwillig, weil man da Freude dran findet. Und das ist so die Basis, die ich anstrebe. Ja, einfach mal. Seht das doch mal aus einer anderen Sicht. Was passiert, was entsteht, wenn du dich veränderst, wenn du was anders siehst oder. Ich glaube, der Ansatz, der ist zwar nicht so effektiv vielleicht, aber es hat mehr Nachhall und steckt tiefer. Und irgendwann wirst du sagen, ja, das ist cool, das macht Spaß.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe nach 25 Jahren auch meinen Einstiegsberuf quasi an den Nagel gehängt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich sage da immer an der Stelle, seitdem arbeite ich nichts mehr. Aber woran merkt man heute bei dir, dass sich diese Veränderung bei dir ergeben hat? Wirkst du authentischer oder wie betrachtest du dich selbst?
Ich bin viel relaxter, viel ruhiger geworden. Ich kann mich auch heute noch aufregen. Das ist nicht das Problem, aber es dauert länger. Es
Okay.
dauert einfach länger. Ja, das spielt alles ineinander über. Das geht, das ist so ein Prozess, der passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Ja? Also das ist ja auch oft dieses Ding, das Leute meinen, ich lese jetzt ein Buch über lebensverändernde Maßnahmen, dann habe ich ja gelesen, dann verändert sich alles. Nee, Das funktioniert nicht. Also du musst schon da, das ist schon ein Weg, ja, durch verschiedene Zonen, weil wir befinden uns ja immer in der Komfortzone. Und wenn du was veränderst an dein Leben, dann kommt die Angstzone, weil sich auf einmal alles verändert. Ja, die Botenstoffe, die im Körper ausgeschüttet werden, sind andere. Die Umgebung reagiert anders. Also entwickelst du Ängste. Dann wechseln wir in die Veränderungszone, wo du langsam anfängst, dass du das etablierst. Und dann kommt die Wachstumszone, wo du dann halt deine Persönlichkeit weiterentwickelst. Und von da aus geht es natürlich dann wieder irgendwann von vorne los. Und das ist der Punkt, wo die meisten Menschen dran scheitern, weil sie nicht durchhalten. Und ich finde, da ist auch oft, gerade in dieser Szene, für mich zu viel Druck und zu viel. Das Thema ist einfach zu schwer. Ich finde, wenn mir das über den Genuss macht, also das ist jetzt mein Ding halt einfach, dann hat es eine gewisse Leichtigkeit, weil Genuss ist greifbar. Genuss versteht man und es hat eine Leichtigkeit. Und trotzdem ist jetzt Genuss bewusst nicht einfach zu erreichen. Nicht, wenn du in diesem Konsumiermuster drin hängst. Ja, auch da bedarf es einer großen Änderung.
Ich habe dich so verstanden, dass Genuss für dich auch ins Tun kommen bedeutet. Nicht nur drüber nachdenken oder ein Buch drüber lesen, sondern es eigentlich praktisch in der Realität erleben. Und bei dir wird's ja, ist es ja auch konkret geworden, mit dem Bier brauen, mit dem Brot backen, das sind Dinge, die Zeit brauchen. Und was passiert aber da für dich in diesem Moment, wenn Genuss nicht nur ein Gedanke ist, sondern etwas, was du selbst erschaffst?
Innere Ruhe, und wie schon gesagt, Zufriedenheit. Ja, also das holt uns, oder ich kann ja jetzt immer nur von mir sprechen, holt einen zurück. Ja, wir sind ja in der Zeit, wir sind ja Prozessoptimierer. Das nimmt ja jetzt langsam Form an. Wir sind ja, ne, Bequemlichkeit
Hanebüchen.
und Prozessoptimierung. Es gibt da einen schönen asiatischen Satz, der heißt, das Gras wächst nicht schneller, nur weil du dran ziehst. Ja? Wenn du es feste ziehst, hast du es rausgezogen
Ausgerissen.
und dann ist es tot. Und davon sind wir so weit weg. Wenn du jetzt einfach mal Brot nimmst, bleib mal dabei. Ist auch ein uraltes Kulturgut. Wir essen meistens Brot, was aus der Industrie kommt. Auch bei den Bäckern bei den meisten Bäckern hat es nicht mehr die Zeit, die es früher hatte. Das Brot ist ja verträglicher, wenn du es mit Sauerteig backst und wenn du eine lange Teigführung machst, also den Teig lang gären lässt, weil in
Keine
dem Moment
Backtreibmittel.
keine, oder Hefe ist ja ein Backtreibmittel, ist ja auch nicht schlimm.
Ja, aber natürlich.
Ist natürlich, genau. Und wenn du den Teig halt lange stehen lässt, über Stunden, dann baut sich auch dieses Gluten ab. Das Brot wird bekömmlicher, auch für den Organismus, also unseren Körper. Und ein gutes Ding braucht Zeit. Oder anderes Beispiel, macht man vielleicht noch am ehesten Marmelade. Viele sagen immer, man muss alles frisch essen. Nö, sehe ich gar nicht so. Also ein Bier braucht auch eine Reifezeit, bis dass es gut schmeckt. Und so ist es auch mit einer Marmelade. Wenn du die jetzt frisch gemacht hast und einen Tag drauf isst, dann schmeckt sie gut. Aber wenn du dann noch die anderen Gläser, die noch wochenlang im Keller stehen, irgendwann später aufmachst, wirst du feststellen, dass die Marmelade noch viel intensiver schmeckt. Oder Kekse, die du gebacken hast. Nimm deine Weihnachtskekse. Du machst Weihnachtskekse, die schmecken nach ein paar Tagen wesentlich besser als einen Tag drauf. Und das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, dass gute Dinge Zeit brauchen. Deswegen gibt es ja diese ganzen Vereinigungen, ob es jetzt Slow Food ist oder Slow Brewing oder sonstiges, um den ganzen Lebensmitteln, den Dingen Zeit zu geben.
Wie kam es eigentlich dazu, dass genau das Bier für dich zu so einem Zugang wurde?
Also von den alkoholischen Getränken war Bier immer meins. Also ich mag Schnaps nicht oder so. Also diese hochprozentigen Dinge, die mag ich eigentlich gar nicht. Zu Wein habe ich jetzt auch nicht den großen Zugang. Das ist so ein kleines Trauma aus der Jugend. Ist mir aber auch, also ich mag die Säure nicht so sehr, obwohl es ja auch Sauerbiere gibt, die sehr weinähnlich sind. Da kann ich jetzt auch nicht so viel von trinken. Und ich mag dieses Hochprozentige nicht. Und wenn ich Bier trinke, trinke ich ja, das ist ja das, was heute immer so erzählt wird. Ich trinke ein Bier nicht wegen dem Alkohol. Ja, ich trinke ein Bier, weil es mir schmeckt. Und ein alkoholfreies Bier, die werden zwar immer besser, aber Alkohol ist halt ein Geschmacksträger. Und der Alkohol, wenn ich mein Bierchen trinke, der spielt für mich keine Rolle. Darum geht es da gar nicht, sondern es geht mir einfach um dieses schöne Getränk, um den Genuss und den Geschmack. Und wie ich
Wenn
dazu
dir's
gekommen
Entschuldige,
bin,
ja.
ja, also die Frage war ja eigentlich, wie ich dazu gekommen bin. Ja, es war schon in meiner Jugend so, dass ich im Urlaub, als ich dann schon Bier trinken durfte mit 16, immer geguckt habe, was kenne ich noch nicht, habe auch eine Zeit lang Bierflaschen gesammelt und habe mich so durchprobiert. Das Interesse war immer da und hat dann, ja, irgendwann in den 2000ern ist es neu aufgeflammt und da kam dann schwappte so langsam die Kraftbierbewegung hier rüber, die Vielfalt nahm zu und ja, da hat das Ganze dann neue Fahrt aufgenommen. Genau.
Also wenn dir so zuhöre, dann merke ich eigentlich, wie ähnlich wir da beide in der Richtung denken. Und zwar, ich trinke Wein nicht wegen der Wirkung, sondern eben auch, weil es mir schmeckt und nicht um eine Wirkung zu erzielen. Ich trinke zum Beispiel Alkohol nie, wenn ich mich geärgert habe. Nie. Ich trinke Alkohol nicht zum Vergessen oder zum Wegschieben, sondern wirklich rein aus dem Genuss. Wenn so eine Phase da ist, wo ich mich geärgert habe, dann ist der Alkohol für mich nicht ein Partner.
Nee, das ist bei mir ähnlich. Ich habe da auch ein sehr geringes Suchtpotenzial. Ich kann auch gut Nein sagen. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, trinke ich nur alkoholfreies Bier oder Wasser. Da kannst du so viel auf mir einreden, wie du willst. Da kannst du mir Gläser hinstellen, wie du willst. Ich pack's nicht an. Ja? Ich kann auch einen Tag drauf verzichten. Und ich sitze manchmal, wenn ich ein gutes Bier habe, ein schönes belgisches Trappistenbier oder so, und dann trinke ich an meinem Glas auch gerne mal eine Stunde oder länger. Ja, weil sich das Bier auch über die Zeit nochmal verändert, weil es wärmer wird, weil es halt auch in Verbindung mit dem Sauerstoff oxidiert, ähnlich wie das beim Wein ist. Und es bleibt halt einfach. Ja, es bleibt halt einfach schön, immer wieder noch mal ein kleines Schlückchen und ja, ich finde es einfach toll.
Ich sitze manchmal vor dem leeren Weinglas, getrunken habe. Aber ich mag das Bouquet immer noch, was in dem Glas drin ist, riechen.
Ja.
Ich muss nicht sofort nachgießen. Wo siehst du die größten Gemeinsamkeiten, wenn es um Genuss und Wahrnehmung geht? Zwischen Genuss und Wahrnehmung.
Ich glaube, die sind schon wichtig. Weil Genuss ist immer irgendeine Aktion mit Sinn. Ja, wenn du jetzt, nehmen wir nochmal die Natur oder den Wald, wenn du im Wald bist, kannst du bewusst hinhören. Du hörst Vögel, du hörst Rauschen, was auch immer. Du kannst riechen. Du wirst immer irgendwie florale Noten haben vielleicht oder erdige Noten haben, ja. Du kannst fühlen den Boden unter den Füßen. Du kannst einen Baum anfassen und fühlst mit den Händen. Und du kannst natürlich auch sehen. Schmecken fällt jetzt hier raus. Schmecken, oh doch, klar, kannst du schmecken. Weil du findest vielleicht eine Brombeere oder eine Waldbeere zum Beispiel. Oder du probierst mal eine Knospe im Frühjahr. Ja? Hast du schon mal eine Brombeerknospe probiert? Wenn die gerade, also die Knospe vom Blatt, hast du das schon mal
Nein,
gemacht?
habe ich noch nicht gemacht.
Das solltest du mal machen. Das ist der absolute Knaller, weil die Knospe schmeckt nach Kokosnuss.
Wow.
Ja, also auch das kannst du. Und wir verlernen es einfach. Also wir machen es nicht. Ja? Und das ist schade. Ja? Und wenn wir dann wieder zurückgehen zum Geschmack und zum Riechen. Also ich war Post-Covid-Patient. Ich habe fast 3 Jahre nicht komplett riechen können. Ich hatte in der Höchstphase habe ich Schweiß, Rauch, Fisch und Kot nicht riechen können. Ja,
Wow.
also meine Frau zum Beispiel hat in der Zeit Wildnispädagogikkurs gemacht. Die haben ein ganzes Wochenende am Lagerfeuer gesessen. Wenn die nach Hause kamen, die roch für mich, als wenn sie frische Sachen angezogen hätte. Ich habe nichts von Rauch gerochen, zum Beispiel. Das war ganz krass. Deswegen weiß ich heute umso mehr, wie wichtig Riechen ist und welcher Verlust das ist. Das macht krank. Weil wir keine Verbindung mehr haben. Weil wir meinen immer, wir würden schmecken. Aber wenn du schmeckst, da hast du ja nur süß, salzig, bitter, sauer und
Umami,
Umami.
sauer.
Ja, genau. So, und wenn die Nase zu ist, wenn du jetzt Schnupfen hast oder so, das ist ja das beste Beispiel, dann hast du ja nichts davon. Und deswegen ist das auch immer schade, wenn so Getränke wie Wein oder Bier aus einer Flasche getrunken werden. Weil, ja, das kommt ja nur retronasal mit einem Rülpser vielleicht, dass du wirklich alles wahrnimmst. Und so ist es halt auch, wenn du unterwegs bist, wenn du einfach nur durch die Natur hechtest, mit dem Fahrrad, mit dem Jogger oder als Jogger oder wie auch immer, einfach mal stehen bleiben. Was passiert denn gerade?
Die
Ja,
Essenz
riechst.
daraus ist eigentlich, sich zu konzentrieren und Ablenkungen auszublenden.
Genau. Richtig. Ja, also der erste Schritt, den ich immer empfehle, ist einfach, wenn du in die Natur gehst, dann lass dein Smartphone zu Hause. Also wenn ich gehe, ich lasse, ganz selten nehme ich es mit. Wenn, dann will ich mal wieder ein paar Fotos machen oder ich weiß, dass da einer anruft, dann nehme ich es mit. Aber zu 95 bis 98% ist das Handy zu Hause. Ja, ich gehe dann ganz bewusst, ohne diesen Reiz in die Tasche zu greifen und mal zu gucken, ob vielleicht irgendwie eine Nachricht gekommen ist oder sonstiges. Das macht schon viel aus.
Wenn jetzt Menschen zu dir kommen, die sagen, ich habe mich mit Bier noch nicht wirklich bewusst beschäftigt, aber ich bin interessiert, wo fängt man da an?
Gute Frage. Ich fange immer sehr unkompliziert an. Ich fange mit leichten Bieren an. Also ich würde da nie irgendwie an so fast gereifte Biere, ja, wo das Bier nochmal in vorgelagertes Fass war, ob es jetzt Whisky war, Rum, Calvados oder wie auch immer, mit so einem extremen Bier würde ich nicht anfangen. Ich würde auch vielleicht kein Sauerbier anfangen, aber ich mache das eigentlich immer so. Ich spreche erstmal mit den Menschen und frage, warum sie bis jetzt keinen Zugang zum Bier hatten. Ja, den einen ist es zu bitter, den anderen ist es zu malzig und so bekomme ich dann schon eine Idee, wo man einsteigen kann. Also wir haben weltweit über 150 verschiedene Bierstile. Wenn einer sagt, Bier schmeckt mir nicht, dann ist meine Antwort immer, dann hast du noch nicht den richtigen Bierstil gefunden, weil es gibt für jeden etwas. Ja, die meisten kennen immer nur die üblichen Verdächtigen. Und meinen dann, sie würden Bier kennen. Also was beim Bier ähnlich ist wie beim Fußball, jeder meint, er hätte Ahnung davon.
Ja,
Und
klar.
ja,
Ja, beim
ist
Wein ist
aber,
genauso.
Ja, okay.
Was passiert eigentlich im Moment des bewussten Verkostens, wenn man wirklich darauf achtet? Geruch, Geschmack, Mundgefühl. Wie würdest du jetzt zum Beispiel unseren Hörern das beschreiben?
Das ist ähnlich wie im Weinbereich. Ja, also das ist jetzt nicht anders. Ja? Man guckt sich, wir haben ja auch ähnliche Gläser, also das oder das Verkostungsglas ist ja ähnlich geformt wie ein Weinglas, also bauchig und dann oben verjüngend mit einem Kragen, dass halt die Aromen in die Nase aufsteigen. Wir gucken uns das Bier farblich an, ist es klar, ist es trüb. Wir gucken uns auch den Schaum an, ist er cremig oder grobporig oder löst er sich schnell auf oder wie auch immer. Und wir riechen natürlich rein. Ja, mit natürlich Hintergrundinfos, was es für ein Bierstil ist, was das Besondere an dem Bierstil ist, die Infos zur Brauerei. Und damit ebnest du natürlich schon den Weg. Also ich sag mal, der große Vorteil ist ja, manche Menschen sagen ja immer, Bier muss man nicht erklären, Bier muss einfach nur schmecken. Ja. Aber ich sag mal, du verpasst halt vieles, weil viele Menschen gehen einfach hin, gehen in den Laden, kaufen etwas. Es steht nicht viel Info auf einer Flasche drauf. Sie haben eine bestimmte Vorstellung beim Eingießen. Zum Beispiel ist dann auf einmal ein helles Bier im Glas und man denkt, oh, da ist bestimmt sowas wie ein helles oder wie ein Kölsch. Und dann ist auf einmal ein Sauerbier und dann ist dann der Effekt einfach, was ist das denn für eine Sauerei? Wenn ich dann vorher schon erzählt habe, wo es hingeht, ist der Horizont geweitet und der Moment ist ein anderer. Ja, der muss nicht unbedingt sein, dass das Bier demjenigen schmeckt, weil er jetzt vielleicht sauer nicht mag. Aber es ist eine andere Herangehensweise. Das ist jetzt mal ähnlich beim Wein.
Den Ball nehme ich gleich auf. Mir passiert es in regelmäßigen Abständen, dass wenn ich Menschen Wein verkosten lassen möchte oder ihnen über Wein etwas erzähle, dann werde ich erstmal unterbrochen und sage, mir ist eigentlich egal, das Wichtigste ist, er muss mir schmecken. Und ich hake dann immer ein und sage, ja. Wenn ich für jeden genannten Satz davon 1 Euro bekommen würde, wäre ich Millionär, weil die Frage ist für mich, ab wann schmeckt es denn? In welcher Konstellation? In welchen Zusammenhängen? Und ich mache immer ein Beispiel, wenn ich jetzt in ein Bekleidungsgeschäft gehe und habe vor mir einen Anzug zu kaufen oder eine Hose oder was auch immer, dann gehe ich ja auch nicht zum Verkäufer und sage, bringen Sie mir, was Sie wollen, Hauptsache es wärmt mich. Also, sondern es geht darum, wie fühlt sich der Stoff an? Passt der, wie steht der mir vom Schnitt, das Kleidungsstück jetzt, das Bekleidungsstück? Oder passt das überhaupt zu meiner Garderobe, die ich schon habe? Ja, also es nur daran festzumachen, dass es mich im Winter wärmt, ist zu kurz gegriffen. Und genauso Bezug nehmend auf den Geschmack, Hauptsache es schmeckt.
Ja, da sind wir wieder, das Äußere ist wichtiger als das, was wirklich zählt. Deswegen hast du ja auch viele Menschen, die einfach was Teures kaufen, weil sie meinen, sie würden den anderen was Gutes tun. Nach au die Außenwirkung ist halt wichtig.
Oder Renommee. Ich
Ja.
schenke Renommee.
Genau. Den Satz, Hauptsache es schmeckt, finde ich jetzt nicht verwerflich, wenn er im richtigen Kontext steht. Ja, letztendlich ist es ja wichtig. Ich muss ja jetzt nicht einfach, nur weil das jetzt der besondere Wein ist oder das besondere Bier, muss es mir ja nicht schmecken. Ja, das ist ja meine Geschmackssache. Was ich immer wieder feststelle ist, und das ist das viel größere Problem, und da tun die großen Konzerne einiges bei, ist einfach, dass wir immer mehr zu einem Einheitsgeschmack kommen. Und ich nehme da als Beispiel gerne die Zartbitterschokolade. Die hat vor, sag mal, 10 Jahren kein Mensch gegessen, weil die war ja bitter. Und dann war die halt gesund, ja, weil Antioxidantien, wenig Zucker und was weiß ich alles. Nee, nicht da weiß ich nicht, ob das stimmt jetzt mit den Antioxidantien. auf jeden Fall gesünder als Milchschokolade. Und man hat angefangen damit zu
Dass sie einen
essen, aber
höheren Kakaoanteil hat.
genau, so.
Nur als kleinen Spoiler.
Richtig. Und die war halt bitter und für viele nicht zugänglich. Und wenn du jetzt heute mal auf so Standard-Zartbitterschokolade guckst, dann wirst du feststellen, dass da viel mehr Zucker drin ist als in der Milchschokolade. So, die Z Schokolade, die schmeckt jetzt jedem, weil der Zucker natürlich die Bittere bricht. Ja? Und das ist das Problem, was wir haben. Zucker ist eine Droge. Ja, wenn du viel Zucker zu dir nimmst, wirst du merken, dass du immer wieder was Süßes knabbern musst. Und ich hatte mal jemanden in einem Tasting, dem war kein Bier süß genug. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ernährst du dich? Was trinkst du den ganzen Tag? Ja, war nur Zucker, Cola und so weiter. Und das ist das halt. Wir können nicht mehr wirklich schmecken. Und dann kommt das nächste große Problem. Wir suchen nach dem Besonderen und erwarten aber das Gewöhnliche. Weißt du, wie ich meine? Also
Wow, das
du.
ist ein. Sag den Satz bitte nochmal, wiederhol den bitte. Ich
Wir
finde den
suchen
ganz existenziell.
das Besondere und erwarten das Gewöhnliche.
Wow.
Heißt,
Ja, also ich habe den bewusst jetzt stehen lassen. Das ist ein fantastischer Satz. Ich hoffe, du hast kein Copyright drauf, dass ich den auch mal verwenden darf.
nee, noch nicht. Aber es ist so, ja, wir gehen zu einem Bäcker, der dann zuckerreduzierte und leckere Gebäcke macht und motzen dann, boah, das war so teuer, das schmeckt aber nicht. Ja, wenn du immer nur zuckersüßen Mist isst, dann ist das so. Beim Bier ist das genauso. Ja, wenn ich immer nur dieses Standardbier trinke, dann werde ich nicht mehr von was Besonderem begeistert sein, weil wir ja immer eine Erwartungshaltung haben. Und das Besondere ist halt außergewöhnlich. Ja, ein Käse von einer kleinen Käserei ist nicht der Käse, der im Supermarktregal steht. Es schmeckt halt einfach anders. Aber du bewertest ihn vielleicht falsch, weil du das mit dem Standard vergleichst. Und das ist auch so ein Problem der heutigen Zeit, wie ich finde.
Ich habe gerade wieder so viel an Gedanken in mir gehabt, wie ich dir zuhöre, dass der, ja, das ist genau auf meine Weinwelt ebenso übertragbar, ohne dass ich da jetzt weitere Beispiele nennen möchte. Ich würde ganz gern wissen, was passiert bei den Menschen, die bei dir im Seminar sind, wenn sie zum ersten Mal ganz bewusst erleben. Also du setzt die ja in einen Kontext, sage ich mal, wo sie sich auf dieses eine Produkt konzentrieren müssen. Was beobachtest du, wenn du die Leute siehst? Fällt ihnen das
Unterschiedlich.
leicht? Fällt ihnen das schwer?
Unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die noch nie an einem Bier gerochen haben, zum Beispiel. Die tun sich dann da schwer mit. Die sind dann meistens so die schnellen Trinker. Aber die lassen sich trotzdem drauf ein. Sie hören trotzdem zu, finden es spannend und es dauert vielleicht etwas länger, aber so beim zweiten, dritten Bier kommt langsam so, wo sie dann merken, ey, Moment mal. Macht dann so Klick. Weißt du, ich habe ganz oft diese Klick-Momente, wo ich dann merke, jetzt hat er gerade so einen kleinen Sprung gemacht. Ob das jetzt irgendwie, wenn ich über Genuss philosophiere ist oder wenn ich das Bier näher bringe, das ist für mich immer so das Highlight, wenn die Leute dann einfach da sind und ich das Gefühl habe, jetzt hat es Klick gemacht. Das finde ich immer genial.
Jetzt
Dann habe
hat's
ich meinen
den
Job richtig gemacht.
Anschein, als hättest du gleich meine nächste Frage, ohne sie gehört zu haben, schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, Was ist der Moment, der dich dabei am meisten berührt? Und
Okay.
ich glaube, diesen Aha-Effekt auslösen. Ich kenne das auch in meiner Welt, in meiner Weinwelt. Das ist auch was, wo du das Gefühl hast, jetzt hat das verstanden, wo ich hin möchte. Und ich
Ja.
denke, dir geht es damit genauso.
Ja. Also ich glaube auch, dass das, also jetzt im Gespräch, ich habe immer gedacht, so beim Wein, die Menschen sind weiter. Ich glaube, man muss da einfach unterscheiden zwischen bewusste Trinker oder Genießer und die Leute, die es halt einfach so nebenbei trinken und sich vielleicht mal ein bisschen damit befassen wollen halt. Ja. Ich glaube, das trifft dann doch in allen Sparten zu. Das ist beim Käse bestimmt genauso. Also ich habe vor Jahren mal ein Bier- und Käseseminar gemacht. Und ich war eigentlich bis dato, habe ich gerne Käse gegessen, aber das war halt immer morgens so der Brotbelag. Und dann war dann Käsesommelier, und wir haben das in der Käserei gemacht. Und bis dahin habe ich auch nie wirklich bewusst an Käse gerochen. Und ich habe Käse gegessen, den ich noch nicht mal gekauft hätte, weil der halt vom Anblick halt jetzt, ne, so ein alter gereifter Käse und so. Und ich habe dann festgestellt, dass ich total viel verpasst habe. Also nicht nur vom Geschmack her, sondern auch vom Geruch her und einfach nicht mutig genug war, mal sowas zu kaufen. Also das war dann auch wieder so ein Bewusstseinssprung. Ja, weil das ist so spannend. Es ist alles so spannend. Wir sollten viel mehr riechen. Wir sollten viel mehr riechen. Die Welt erschnüffeln.
Aber was da noch dazu kommt zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, weil ich habe auch nicht nur in meiner Ausbildung mit Käse zu tun gehabt, sondern habe das auch freiwillig noch ein bisschen intensiviert. Im Nachhinein, auch wenn ich es nicht praktiziere, dürfte ich mich theoretisch Käsebotschafter nennen. Aber was bei den uns beiden genannten Welten wie Wein und Bier noch beim Käse hinzukommt, ist eine verstärkte Wahrnehmung der Textur. Ist der krümelig, sahnig, ist bröselig? Also diese Textur hat noch beim Käse eine intensivere Auswirkung als wie zum Beispiel beim Wein. Also ich denke, beim Bier ist es ähnlich.
Beim Bier hast du auch viel Haptisches im Mund. Ja, also ich sag mal jetzt ein Weizenbier ist viel weicher im Mundgefühl, manchmal schon ein bisschen cremig. Das kommt durchs Weizenmalz, als jetzt zum Beispiel ein Pils, was sehr schlank ist. Ja, die Kombination mit Käse ist beim Bier eine andere, weil wir da noch die schöne Funktion des CO2s haben. Ja, also CO2 spült immer die Zunge frei und löst das Fettige. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Bier mit einem Frischkäse nehmen würdest, durch das CO2 mussiert das Ganze auf im Mund, also so einen sahnigen Effekt auf einmal. Es füllt den ganzen Gaumen aus. Da passiert schon einiges. Und das Spannende dabei ist wieder, die Leute merken es nicht, bis zu dem Punkt, wo du es erzählst. Und dann kommt wieder, ah, boah, geil, habe ich ja gar nicht, ja, das stimmt, oh, das ist so toll auf einmal, ja. Da sind wir wieder dann, wie intensiv ist der Moment, den du gerade genießt, halt.
Du hast da vorher von Mainstream-Bieren gesprochen. Und woran erkennst du nicht einfach nur ein gutes Bier, sondern ein Bier mit Persönlichkeit?
Das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Bier mit Persönlichkeit. Also ich bin da auch eher Der Typ, der erstmal probiert und es muss mich ansprechen. Es darf ruhig sperrig sein, aber es darf mich ansprechen. Es ist schwierig auszumachen, weil viel möglich ist, das ist ja beim Wein auch.
Darf ich dir bei der Frage nochmal vielleicht eine Hilfestellung geben?
Ja.
Was ich gemeint habe, um es beim Wein zu vergleichen: Es gibt Weine, die sind nach dem Massengeschmack, werden die produziert und die zielen nur auf eine, wie soll ich es beschreiben, ein Ziel ab, auf Gefälligkeit.
Ja, okay.
Und wenn man sich jetzt nur in diesem Spektrum bewegt und du gibst diesen Menschen mal einen Wein, wo ich sage, der hat Persönlichkeit, dann hat der zum Beispiel Tannine, dann hat der
Ach so, meinst
Säure,
du?
dann hat der, sage ich mal, was auch die Region widerspiegelt, in der er produziert wurde. Also weniger austauschbar. Und
Ja.
in dem Sinne habe ich nach Persönlichkeit gefragt.
Okay, jetzt sind wir ja beim Bier mit viel mehr Zutaten. Haben wir ja mit viel mehr Zutaten zu tun. Wir haben ja um die 200 Malzsorten, wir haben fast, ich glaube, 300 Topfensorten, dann unterschiedlichste Hefestämme. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wenn man nur mit den vier Zutaten uns beschäftigen. Dann, wenn wir jetzt belgisch gucken, können wir noch Gewürze und Früchte nehmen und so weiter. Also, was mich immer interessiert, ist halt einfach die Geschichte, die Idee hinter dem Bier. Das ist bei den Großen oft weniger der Fall als bei den Kleinen. Bei den Kleinen hast du auch oft ein Bier, wo ich dann denke, hätte ruhig was mutiger sein können, ist mir dann schon zu sehr in diese Mainstream-Richtung. Obwohl es trotzdem ganz traditionell gebraut wird und handwerklich ist, wo ich dann denke, schade, da hätte ich mir jetzt eine kleine Spur mehr Persönlichkeit gewünscht, zum Beispiel. Aber ein Bier, was erst so nach dem zweiten, dritten Schluck erst seine ganze Persönlichkeit entfaltet, das holt mich immer ab. Ja, also, ob es jetzt ein Rauchbier ist oder ein belgisches Bier. Ich liebe belgische Biere halt. Das ist meine Region und ist ja auch nur 25 Kilometer von hier entfernt. Also ja, ist schon spannend. Ja.
Gibt es für dich trotzdem so etwas wie eine objektive Qualität? Also ein Bier, das gut gemacht ist, auch wenn es deinem persönlichen Geschmacksbild nicht entspricht?
Sicher. Also es muss mir nicht jedes Bier schmecken. Und trotzdem kann es ja gut sein. Ja? Das ist auch, also ich trinke ja auch nicht jeden Tag dasselbe Bier. Ich lasse mich da immer so, worauf habe ich denn heute Lust? Und das ist mal das Bier an dem Tag halt nicht so, schmeckt mir dann halt nicht so gut wie an einem anderen Tag, zum Beispiel. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt sagt, im Sommer trinke ich nur helle Biere und im Winter nur dunkle Biere. Also ich trinke auch im Sommer schon mal gerne ein dunkles Bier, auch wenn es
Also
schwer
kein
ist.
Jahreszeitentrinker.
Nee, ich bin kein Jahreszeitentrinker. Nee. Ich bin ein Gemütstrinker, also so wie ich mich gerade fühle. Ja, also ich finde auch, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ein dunkles Bier nicht erfrischt im Sommer oder so. Es kommt immer darauf an, welches dunkles Bier es ist, zum Beispiel. Ja, es kann auch eine Leichtigkeit haben. Also wenn du, so, nehmen wir mal einfach, wenn du im Sommer in die schöne Altstadt von Düsseldorf fährst, wo ja fünf traditionelle Altbierbrauereien sind und du stehst draußen und du kriegst ein schönes, kaltes Altbier serviert, was ja auch dunkel ist. Das ist einfach schön. Ja, ist auch erfrischend.
Wenn jemand ein Bier jetzt vor sich hätte, Was wären für dich die drei ersten Dinge, auf die er achten sollte?
In welchem Bezug?
Ja, wie man an das Bier rangeht. Beim Wein sage ich zum Beispiel, bevor wir jetzt trinken, schaut euch erstmal die Farbe an, lasst das Glas mal ein bisschen schwenken, zeigen sich da Schlieren etc. Erst einmal den optischen Eindruck, dann den Geruchseindruck da, und dann erst im Mund die Wahrnehmung. Wie ist das beim Bier?
Also wenn du es als Sommelier präsentierst, ist das genauso. Also da unterscheidet sich nichts.
Viele trinken, aber nehmen eigentlich gar nicht wirklich wahr, was passiert. Und da finde ich dein Angebot, sagen wir es mal so, dass du den Leuten das näher bringst, einfach sehr gut.